Eben, wir haben es gehört, diesmal keine Darlegung nochmal so meiner Grund. Thesen und in der Rechtfertigung und auch nicht jetzt das persönliche Leben wie früher, sondern ich möchte auf eine Reihe von Denkern hinweisen, von denen ich das gelernt habe, was ich dann habe weitergeben dürfen. Systematisch geht es um drei Themen eigentlich, die Dialogik, die Hiobsfrage und die göttliche Dreieinigkeit. Die tauchen dann immer wieder auf. Der erste Name, den ich nennen möchte, ist der Jesuitenpater August Brunner, gelebt von 1894 bis 1985. Den habe ich kennengelernt, als ich auf dem Aloysius-Kolleg in Godesberg, zu denen gehörte, die das erste Mal eine Zwei-Jahres-Veranstaltung in Philosophie hatten unter dem strengen Direktor Hubert Becher. Und das Buch, was dort zugrunde lag, lange vergriffen, man kann es aber antiquarisch immer noch bekommen, hieß Grundfragen der Philosophie. Die einleitende Erkenntnistheorie, damals ging man immer noch so von der Erkenntnistheorie aus als erstes. Da wählt August Brunner das Sprechen und das Sprechen geschieht zwischen ich und du. Das Erkennen beginnt also damit, dass wir Personen verstehen. Und gegen alle Versuche, aus einfacheren Erkenntnissen das zu erklären, besteht er darauf, dass umgekehrt alle anderen Erkenntnisweisen defiziente Modi dieses ursprünglichen Verstehens sind. Das Erste, was wir verstehen können, ist diese ungeheuer komplizierte Sache, dass wir in der Materialität, in der Leiblichkeit, in der Stofflichkeit Geist und Freiheit erkennen. Und es ist nicht so, wie das so bei Husserl klingt, als ob man da so die eigenen Verhältnisse in das Gegenüber hineinträgt, als ob Selbsterkenntnis leichter wäre, etwa beim Kind vor der lächelnden Mutter. Sondern das können wir dort. Gescheiter werden wir in diesem Punkt nie, nur dümmer. Also Geist und Person werden in ihrer leiblichen Vermittlung nicht etwa erschlossen, sondern unmittelbar erkannt. Unmittelbar heißt nicht zwingend, erkannt wird vielmehr nur anerkennend, von der Freiheit war die Rede heute Nachmittag, beim Erkennen schon wiederholt, aber die Erkenntnis geschieht in einer Gesamtdeutung des stofflich Greifbaren, des Leiblichen, also es geschieht als Glaube. Glaube verstanden als Gesamtauslegung von Realitäten, die einem begegnen. Darum ist geistiges Erfahren aktiver als die Sinneswahrnehmung und stellt höhere Ansprüche an den Erfahrenden selbst. Das ist der Punkt. Sich da in dieser Weise aufschließen, das verlangt mehr. Obendrein ist es die Voraussetzung für ein objektives und brauchbares Objekt erkennen. Denn die Wahrheit beginnt erst mit Zweien, so wie man nur mit zwei Augen räumlich sehen kann. Ich muss also das Gegenüber verstehen, um dann mit ihm mich der Welt zuwenden zu können. Nicht so, wie wir denken, zuerst mal Subjekt, Objekt und irgendwann schließen wir auch so merkwürdige Objekte auf, die dann Subjekte sind. Nein, das war unsere erste Erfahrung. Geist in Leib. Und das gilt erst recht für die Höchstgestalten natürlich personalen Erkennens, die Gottes. Darum schreibt dann Brunner auch, es ist bezeichnend, dass die Lehre von der absoluten Unerkennbarkeit Gottes, die Verwerfung der natürlichen Theologie und die Ablehnung einer analogen Erkenntnis sich verbreitete, als die neue Naturwissenschaft aufkam und als das eigentliche Erkennen angesehen wurde. So schreibt er. Es ist eine Form des Erkennens, aber überhaupt nicht die Basis oder das Eigentliche, sondern ein sekundäres, ein zweites. Also das erste ist Person im Gespräch oder, mit Hölderlin gesagt, Person als Gespräch. Und dieses Person als Gespräch, das wird bei dem zweiten Namen deutlich, den ich nennen möchte, und das ist Romano Guardini, der von 1885 bis 1968 gelebt hat und dem ich noch habe hören dürfen in München. Wichtig sein Buch Der Herr, wichtig seine Auseinandersetzung mit Rilke, so dem Dichter meiner Jugendjahre, der ja heute auch wieder neue Aufmerksamkeit findet, wichtig seine Arbeiten zu Pascal und so weiter. Zentral sein Personalismus. Ich zitiere, die Person hat eine Sinnbedeutung, die ihr Seinsgewicht übersteigt. Ihr eignet absolute Dignität, die nur aus einem Absoluten kommen kann, und zwar durch die Weise ihrer Erschaffung. Ich zitiere nochmal, das Unpersönliche, Lebloses wie Lebendiges schafft Gott einfach hin, als unmittelbares Objekt seines Wollens. Es sei, und dann ist es. Die Person kann und will er nicht so schaffen, weil es sinnlos wäre. Er schafft sie durch einen Akt, der ihre Würde vorwegnimmt und eben damit begründet, nämlich durch Anruf. Die Dinge entstehen aus Gottes Befehl, die Person aus seinem Anruf, und der bedeutet, dass Gott die Person zu seinem Du beruft, richtiger, dass er sich selbst dem Menschen zum Du bestimmt. Der Mensch ist in der Weise Wort Gottes, er wird in der Weise von Gott gesprochen, dass er sich zugesprochen wird. Und darum ist die ganze Schöpfung ein Geschehen im Wort und noch dazu an den Menschen. So eine leidvolle Erfahrung Guardinis, dass am Ende der Neuzeit nicht bloß die Persönlichkeit, sondern auch die Person zu schwinden und sich zu verlieren droht. Und dann hat er mit Tapferkeit widerstanden, immer gesagt, da müssen wir zurück. Zum Kern von Persönlichkeit ist die Person in ihrer Verantwortung für ihre Aufgaben. Person und Funktion hat mein Doktorvater Max Müller damals in einer Antrittsvorlesung in München überschrieben. Und 1916 hat Guardini einen Aufsatz über die Bedeutung des Trinitätsdogmas für die sozialen Beziehungen veröffentlicht, wo er zeigt, dass Person überhaupt nur aus dem Bezug zu denken ist und nicht als ein in sich stehendes Ding oder eine Substanz, die dann obendrein noch Beziehungen hat, sondern dass sie wesentlich besteht zur Beziehung und dass der Ernst des Seins von Person gerade der Ernst des Bezugs ist. Das ist das, was dorthin gehört, dass ich also Person und Bewusstsein nicht in erster Linie als bei mir sein denken muss. Höhepunkt von Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Höhepunkt von Bewusstsein, Reditio completa, vollkommene Rückkehr zu sich, sondern außer sich sein, Ekstase. Das ist die Weise, wie Gott ich sagt, und das ist das Eigentliche. Und darum schreibt Guardini, wenn es möglich wäre, den Schritt in den christlichen Glauben ganz rein zu vollziehen, dann würde die Antwort auf die Frage, was ist Personalität, ganz einfach heißen, Gottes Dreieinigkeit. Denken wir an das zurück, was wir gehört haben, dass das Ich und das Ich-Du, dass das nicht reicht, sondern dass man wirklich die Dreiheit braucht, um das Mit und das Wir zu haben. Zwei sind nicht wir, sagt jeder zum anderen Du. Wir taucht erst auf im Zugehen auf ein Drittes, einen Dritten. Das ist dann zwar nicht im üblichen Sinn evident, im Sinn der Verstehbarkeit, weil es ein schlichthiniges Geheimnis ist, sagt er, aber vertraut im Sinn der Wirklichkeit, weil es Ausdruck eben des eigentlichen Grundes unserer Wirklichkeit ist. Guardini. Der dritte Name, den ich nenne, eben, ich nehme ja von jedem nur so ein bisschen raus, ohne die groß zu erzählen und hoffe, dass ihr so einen Kerngedanken, der eine diesen, der anderen jenen mitnimmt, ist für mich Clive Staples Lewis, der von 1898 bis 1963 gelebt hat. Der auf einem Weg des Denkens wieder, auf Schritten des Denkens wieder zum Glauben seiner Kindheit zurückgekehrt ist, bis hin zu einem letzten Nachtgespräch mit Tolkien und Dyson zusammen, wo er dann wieder zum Christusglauben seiner anglikanischen Kindheit gefunden hat und er seither dann so der Apostel für die Skeptiker geworden ist. In der gebotenen Kürze gehe ich nur auf zwei seiner Grundworte ein. Das ist der Schmerz und die Freude. Der Schmerz und die Freude. Ließe sich eine reale Welt ohne die Möglichkeit von Leiden denken? Natürlich nicht. Weil wir Wirklichkeit als Widerstand erfahren. Mit Lewis gesagt, wenn ein Kieselstein da liegt, wo ich möchte, kann er nicht da liegen, wo du ihn haben möchtest. Es sei denn, wir hätten zufällig denselben Wunsch. Das gibt Gelegenheit zur Höflichkeit, zu Zuvorkommenheit, aber eben auch Möglichkeiten zur Brachialgewalt. Die Welt wäre keine, wenn sich der Stuhl in der Hand eines Raudis verflüssigte. Da bleibt eben ein Stuhl und der Bierkrug bleibt ein Bierkrug. Was also ist, fragt er sich, unter Gottes Gutheit zu verstehen? Von unseren Vorstellungen unterscheidet sich diese Gutheit nicht wie schwarz und weiß, aber sie unterscheidet sich so wie ein vollkommener Kreis von dem ersten Versuch eines Kindes, ein Rad zu zeichnen. Das ist der Punkt. Also nicht das gerade Gegenteil, dann könnten wir überhaupt nicht mehr weiterreden. Sondern genau dieses. Vor allem ist Gott nicht Gutherzigkeit. Louis schreibt, wir wünschen uns gern einen Großvater im Himmel, einen greisen Wohlmeiner, der es, wie man sagt, gut sieht und gut findet, wenn die jungen Leute sich amüsieren. Sondern er ist eben die Unerbittlichkeit der Liebe. Nichts ist so unerbittlich wie die Liebe, denn der größte Sadist wird mal müde. Deswegen ist es auch so kritisch. Hinzu kommt, dass wir nicht gut sind. Früher flohen die Menschen vor dem Götterzorn. Das Evangelium erschien als die gute Botschaft seiner Gnade. Seit der modernen Reduktion aller Tugend auf Gutherzigkeit und der psychoanalytischen Entschuldung des Menschen hat die christliche Verkündigung zuerst das Bewusstsein der Sünde zu wecken. Und das weckt natürlich stattdessen Ressentiments. Das ist also die Situation. Während ich meine, offengelassen, ob der Mensch aus krummem Holz unfähig zur Vollkommenheit sei, jeder und jede von uns könnte liebender sein, wenn er oder sie nur wirklich wollte. Und dieser Unwille macht uns so unerträglich, wie wir in unseren besten Augenblicken ahnen. Merkwürdig, dass andere Leute es mit einem aushalten. Also, dass man das in aller Striktheit da sieht. Und dann sagt er, der Schmerz leistet uns einen dreifachen Dienst. Erstens zeigt er uns, dass etwas mit uns nicht stimmt. Krankheit, Strafe. Dann zerstört er die doppelte Illusion, was er besitzen würde, uns gehören. Und es wäre genug. Uns gehört nichts. Wir haben nichts zu eigen, sondern nur zum Besitzen. Es kann uns jederzeit genommen werden. Und diese Struktur, die kann man eigentlich nur verstehen, wenn man von Gottes Demut redet. Er scheut solche Mittel nicht und nimmt uns auch aus zweiter Hand. Louis schreibt, wenn Gott ein Kantianer wäre, würde niemand gerettet. Wir müssen da nicht mit den edelsten Motiven kommen. Aber der Schmerz gehört ja nicht bloß zum schweren Anfang und hinterher wird alles leichter. So sieht es beim Aristoteles aus. Es fängt schwer an und dann wird es immer leichter und leichter. So klingt es ja auch in der Benediktusregel. So ist es nicht. Sondern am Ziel ist es so, ich zitiere Louis, dass die Kreatur nicht gestützt auf irgendein Verlangen, nackt bis auf den wahren Willen zu gehorchen, umarmt, was ihrer Natur zuwider ist. Die Tradition spricht von Erprobung. Natürlich nicht für den allwissenden Gott, sondern für den Geprüften. Die großen Bilder dafür oder die großen Gestalten dafür, Abraham auf dem Berg Moria, und Jesus am Ölberg, wo es auch heißt, dass er da unter Schmerzen gehorchen gelernt hat. So steht es im Hebräerbrief. Und drum kommt Louis zu der Frage, eigentlich muss man nicht fragen, warum leiden anständige Leute, sondern man muss fragen, warum müssen einige demütige, fromme und gläubige Menschen nicht leiden? Man weiß nicht warum. Dass nicht aller Schmerz dient, davon will ich noch reden. Aber jetzt erstmal die Freude, auf die alles zuläuft. Und diese Freude, Joy, das ist bei Louis nicht einfach so das Vergnügen und die Freude, sondern es ist der scharfe Stich der Sehnsucht. Das, was Ingeborg Bachmann mal so nennt, in allem ist zu wenig. Also dieser Stachel, der eigentlich weiterruft, einer unbefriedigten Sehnsucht, sagt er, die vielleicht selber begehrenswerter ist als jede andere Erfüllung. Und er nennt sie nur deswegen Freude, sagt er, weil jeder, der das mal erlebt hat, es unbedingt wieder erleben will und er hat ziemliche Umwege gehen müssen, um zu begreifen, dass er nicht hinter dieser Freude herrennen darf, sondern dorthin schauen muss, wonach sie sich sehnt. Nicht die Sehnsucht, sondern das Ersehnte. Deswegen hat er gegen nichts so gekämpft, wie gegen das, was er Romantik nennt. Und worauf läuft das Ganze zu? Auf etwas, was wir auch eigentlich erstmal nicht so ersehnen, sondern was da gesagt wird. Nämlich, ich hatte schon kurz angesprochen, heute Vormittag, nein, Nachmittag natürlich, heute Nachmittag, dass jeder, der sich recht entscheidet, Gott gefallen wird, dass also die Freude eigentlich die Freude Gottes ist. Das hat er in einer berühmten Predigt genannt, die unter dem Titel Das Gewicht der Herrlichkeit geht. Dass wir ein integraler Bestandteil des Glücks Gottes sein sollen. Also das Thema Freude hat seine Spitze in der Freude Gottes. Nicht sich darin verlieren, aber daran denken für sich und den Nächsten. Und darum sagt er, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, die wir kurz abfertigen und ausbeuten, unsterbliche Schrecken oder ewig währender Glanz. Und drum mündet auch das Schmerzbuch von ihm dann in den Aufblick zu jenem kosmischen Reigen, den der göttliche Vortänzer selber anführt, ein Tanz voller Freude. Aber er geschieht nicht um der Freude willen, er geschieht nicht einmal um des Guten oder um der Liebe willen. Er ist selber Liebe, er ist selber Güte und so auch Glückseligkeit. Nicht er ist um unser Willen da, sondern wir um seinetwillen. Zu diesem kosmischen Tanz. Schmerz und Freude sind auch die Grundworte bei Simone Weil. 1909 bis 1943 hat diese Frau nur gelebt. Über ihrem Leben sehe ich, dass Jesus Wort mir nahe ist, es ist dem Feuer nahe. Ihren Notizen habe ich meine Arbeitsdevise entnommen. L'incompris cache l'incompréhensible et pour ce motif il doit être éliminé. Das Unbegriffene verdeckt das Unbegreifliche, darum muss es verschwinden. Darum muss man Philosophie machen und Theologie. Um das Unbegriffene wegzuräumen, damit das Unbegreifliche deutlicher herauskommt. Nicht, dass man begreift, sondern dass das Unbegreifliche aufgeht. Das ist das, was hingehört. Und sie spricht davon, dass sie sagt, sie bemängelt, dass in der christlichen Tradition zu wenig der Gottesbeweis aus der Schönheit gemacht wird, den jeder Mensch versteht und der gerade den armen Menschen hilft und den einfachen Menschen. Dort müsse man einsetzen. Denn es gibt zwei Weisen, wie die Wirklichkeit in uns hineinkommt, für den Geist in der Freude am Schönen und für den Leib im Schmerz. Die Schönheit, die in der christlichen Überlieferung zu kurz kommt, die besteht in Folgendem. Da, wo wirklich Schönheit ist und begegnet, dort ist alles so, wie es sein muss. Alles ist so an seinem Ort. Sie sagt, wenn man bei irgendeinem Gedicht sich fragt, einer fragt, warum dieses Wort in dieser Zeile, und dieses Wort, dann ist entweder das Gedicht nicht gut oder der Fragende hat es nicht verstanden. In einem Gedicht herrscht Notwendigkeit. Schönheit und Notwendigkeit ist bei Hegel unmittelbar zusammen verbunden. Verzicht auf Eigenwillen. Gottes Gehorsam ist das Grundgesetz der Welt. Auch der Mensch ist als Geschöpf in diesem Sinn unausweichlich gehorsam. Wir stolpern gemäß der Schwerkraft, wir begehren und ängstigen uns nach psychischen Gesetzen. Und wo der Mensch sich der Natur bedient, um sie auszubeuten, da besiegt er sie immer noch parendo, durch Gehorchen, so sagt Bacon. Und darüber hinaus ist der Mensch gerufen zu gewilltem Gehorsam. In der Notwendigkeit berührt ihn Gott. Nicht umgekehrt, denn kein Geschöpf kann sich dem Unendlichen nähern. Aber die Unendlichkeit kommt zu uns, allerdings so, dass Gott dabei abwesend ist. Wer sich davon ergreifen lässt, in dem kann die Liebe wachsen, denn die Einwilligung ist ein völliges Leerwerden, zuerst für das Schöne und dann in der Selbstauslieferung an die Notwendigkeit, die am deutlichsten in dem wird, was sie Unglück nennt. Also der Schmerz, die Verachtung der anderen und damit auch nochmal die Selbstverachtung, die hineinkommt. So trifft also das wie ein beim Hammerschlag, bei noch so großem Nagelkopf, sich die ganze Energie in der Spitze des Nagels sammelt. So konzentriert sich der unendliche Abstand zwischen Gott und Geschöpf, um es in seinem Zentrum zu durchbohren, schreibt sie. Hält die Seele dabei ihre Liebe fest, Liebe, die kein Zustand ist, sondern eine Richtung, Liebe ist nicht Trost, sondern Licht, dann trifft die Annagelung nicht nur ihr Zentrum, sondern sie wird zum Zentrum überhaupt, Schnittpunkt zwischen Schöpfung und Schöpfer, Schnittpunkt der Kreuzesbalken. Damals war es kaum einem möglich, Christus im Unglück treu zu bleiben. Sie schreibt, da hätte man noch einen zweiten Christus gebraucht und das war halt keiner der Apostel. Heute, sagt sie, besteht die viel größere Schwierigkeit darin, dass sein Unglück durch seine Herrlichkeit verdeckt wird. Wir denken immer, naja, also am Karfreitag kauft man dann schon für Ostern ein. Also was soll da eigentlich noch sein? Antwort auf das Warum des Kreuzesschreies gibt das Schweigen des Vaters. Und Simon Weil wagt den Satz, der Schrei Christi und das Schweigen des Vaters bilden zusammen die erhabenste Harmonie, für die jede Musik nur eine Nachahmung ist. Damit das nicht gar zu fürchterlich klingt, will ich Ihnen kurz verdeutlichen, was sie meint mit dem Schweigen und der Abwesenheit. Wenn ich das Papier Ihnen so hinhalte, sehen Sie alle vier rechte Winkel. Aber keiner hat natürlich einen rechten Winkel gesehen. Das heißt, wir schon. Aber kein Fotoapparat sieht hier vier rechte Winkel. Sondern das sind hier zwei spitze und zwei stumpfe Winkel. Also nicht die Augen sehen die vier Winkel, sondern wir. Und so ist es eben auch mit dem Schweigen und der Gegenwart Gottes. Sie bringt das Beispiel, dass sie sagt, Gottes Antwort ist in keinem Menschenwort zu hören. Der Eingeübte vernimmt sie, wie ein Kind das lesen kann, wo über den stummen Buchstaben es die Laute hört. Wenn ein Kind lesen, dann liest es also diese Buchstaben und hört sie. Das ist hier gemeint, also man sieht das Unsichtbare. Man sieht die Schönheit, die sich dem Notwendigkeitsgehorsam verdankt, wie umgekehrt das Schöne und das Schönsein wahren Gehorchens, dass das hier hingehört. Das gilt erstmal für Gott in sich, aber es gilt gerade auch nochmal für sein Verhältnis zur Schöpfung und gerade auch deswegen in seinem Verzicht auf Eingriffe. Er lässt die Sonne und den Regen über Gute und Böse kommen, unterschiedslos. Und eben diese quälende Gleichgültigkeit, die ständig angeklagt wird in den Psalmen von Hiob bis zur heutigen Theodizee-Diskussion, die preist Christus als Vollkommenheit des Vaters und uns zum Vorbild. Matthäus 5, können Sie das nachlesen. Seid vollkommen wie euer Vater, der die Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse. Das, worüber wir uns aufregen. Und drum kann sie sagen, die Dreifaltigkeit und das Kreuz sind die beiden Pole des Christentums. Und die richtige Antwort auf diese Selbstentleerung ist die Selbstentleerung des Geschöpfs. Da hat sie ein neues Wort dafür geprägt, Dekreation, Entschaffung. Mit Entschaffung ist nicht Zerstörung gemeint, sondern das Hinüberführen ins Unerschaffene. Also das sich auftun, das sich leer machen für, bei Benedikt heißt das vacare, aber mit Dativ immer dazu, deo, für jemand. Nicht einfach leer werden, das wäre zu asiatisch, sondern leer werden für. Leider bleibt es bei ihr nicht bei diesem Schmerz liebender Torheit, sondern sie sagt zugleich, sie kommt sich vor zwischen Gott und der Schöpfung als jemand, der ein unanständiger Anstandsverwau da ist und eigentlich weggehört. Das hat ihr niemand offenbar vermitteln können, dass Liebe gönnt und sich erst im Dreispiel erfüllt. Das hätte sie bei Richard von St. Victor lernen können und das ist mein nächster Name, er ist 1173 gestorben. Der kam heute im ersten Vortrag ja schon ausführlich vor, Richard von St. Victor, der eben anders als Augustinus eine Trinitätslehre entworfen hat, die nicht von so einer Dreiheit in unserer Psyche ausgeht und in unserem Geist, sondern von den drei Liebenden, die dort genau hineingehören. Sonst habe ich ja das Problem, entweder mache ich also den Nächsten zu einer Stufe auf Gott zu oder ich mache Gott als einen Weg zum anderen. Und so könnte man ja auch das Büchlein lesen, das Hans-Gregor Nissing mir da vor 5 Jahren zum Geschenk gemacht hat, als Weg zu Gott, der Mensch als Weg zu Gott, nicht? Oder umgekehrt, oder Feuerbach. So ist es aber nicht gemeint. Sondern gemeint ist hier entscheidend das Mit. Zwei gehen miteinander auf den Dritten zu und jeder geht mit jeweils dem Zweiten wieder dann auf den Dritten zu. Dieser Tausch, der hier geschieht, in dieser Form jeder Freund des Bräutigams und jeder Ausrichter der eigenen Hochzeit. Keiner Mittel, haben wir heute Vormittag gehört, aber jeder vermittelt selbstlos die Einheit der anderen und wird selber zugewiesen und zugeführt den anderen in diesem Austausch. Ich wüsste nicht, wie man sonst das überhaupt anders sollte denken können. Sonst landet man doch immer wieder bei dem heillosen Gegenüber. Also das kann man von niemandem so lernen wie von Richard. Ergänzt wird das dann durch den Nikolaus von Kues, 1401 bis 1464, der eine neue Form von Analogie gebracht hat. Der ist mir begegnet als 14-Jährigem in einer Biografie und gehört seither zu meinen großen Lehrern und Namen, der nicht von der Ähnlichkeit spricht. Denn wenn ich von der Ähnlichkeit spreche, komme ich von der Ähnlichkeit zur Gleichheit und von der Gleichheit zur Identität. Und da muss man schon aufpassen, dass man da nicht im Pantheismus landet. Sondern es geht darum, dass hier Gott sich zeigt, Gott erscheint, so wie eine Formel in einer Kurve erscheint. Das Erscheinen heißt dieses sich zeigen. Hier kann man nicht sagen, irgendein Punkt auf der Kurve ist der Gleichung ähnlicher als ein anderer Punkt. Zum Beispiel im Maximum der Kurve ist er ähnlicher und im Minimum ist er weniger ähnlich. In jedem Punkt ist er ganz exakt die Wiedergabe des Verhältnisses von x und y, sodass die Kurve ganz genau ist und die Kurve zeigt auf ihre Weise noch einmal die Wirklichkeit. Das heißt, es geht um Versichtbarung von Unsichtbarem. Gegen die Rede davon, wie man sie lesen kann in unserer Einheitsübersetzung, in den liturgischen Texten, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Vaters ist. Wo sich mir jeweils alles sträubt, wenn ich das höre, aber offenbar stört das andere Leute nicht. Wie kann es von einem Unsichtbaren ein Ebenbild geben? Es erscheint. Und dieses merkwürdige Erscheinen, das ist überhaupt in der Freiheit möglich. Wie gibt sich Freiheit? Eine Quelle. Wenn eine Quelle mir in die Hand fließt, kriege ich immer nur das Wasser in die Hand. Und wenn einer sagt, ja, da hat sich mir doch die Quelle entzogen, ich muss doch die Quelle aus der Hand, habe ich nur noch eine Pfütze. Eine Quelle habe ich nur so, dass sie mir in die Hand fließen kann. Das heißt, ich empfange sie, aber nicht als Besitz. Kein Wunder, dass sich hier ein Zwei-Welten-Denken aufdrängt. Sondern ich habe was Greifbares in der Hand und das Ungreifbare entzieht sich. Und die menschliche Weisheit des Märchens sagt dann noch, das ist immer wie beim Blaubart, was da versteckt wird, sind die Leichen im Keller. Also, indem ich etwas gebe, muss man sich immer fragen, so hat Nietzsche gesagt, wenn einer was sagt, muss man sich immer fragen, was versteckt er eigentlich damit? Anstatt zu hören, was er wirklich sagt und was er dort wirklich zusagt. Ich meine eben, dass wirkliche Hingabe kein sich festhalten ist, aber auch nicht ein Wegwerfen seiner selbst, womit man die Hingabe rasch hinter sich gebracht hätte. Sondern, dass es gerade darum geht, meine Formel heißt so, Freiheit gibt die Vorbehaltlosigkeit ihrer Hingabe in der Gewähr ihrer Unfasslichkeit. Und wir sind dauernd in Gefahr, die Unfasslichkeit als Vorbehalt zu lesen. Sondern das ist ja nicht das Ganze, nur aufschneiden oder hintergucken. Nein, Freiheit kann sich nur so geben in ihrer Unfasslichkeit. Und die Wahrung dieser Unfasslichkeit, das meine ich, womit man also dann Hingabe und Preisgabe unterscheidet, ist das eigentliche Amt dessen, was man heute nur noch verschämt so nennen kann, der Scham. Scham heißt ja nicht Beschämung, sondern beschämt wird man, wenn die Scham verletzt wird. Vielleicht müssen wir stattdessen Diskretion sagen oder Sinn für Symbol oder wie auch immer. Also diese Selbstzusage und Selbsthingabe, die in dieser Spannung steht von fasslicher Gabe und unfasslichem Geben. Das ist das, was hier hineingehört. Und um das zu sehen, das ist dann sein zweiter Gedanke, was bei ihm etwas kurz kommt, bei ihm selber, wie bei Rana auch, ist, dass nicht eine Freiheit erstmal fertig ist und dann ihr Wort weitergibt, sondern dass das Wort erst im Austausch geschieht. Es ist nicht so, dass ein fertiges Wort weitergereicht wird, sondern es baut sich erst hier in dieser Weise auf. Und deswegen gehören hier diese beiden zusammen und nur für zwei wird die Wahrheit sichtbar, weil ich alleine immer nur eine Perspektive habe, eine Ansicht von der Wirklichkeit. wie soll ich auf die Idee kommen, diese eine Ansicht, die ja nicht bloß meine private Ansicht ist, sondern die Ansicht, die die Wirklichkeit mir auch zeigt, wie soll ich auf die Idee kommen, dass diese Ansicht nur eine von vielen ist, wenn ich nicht auf die abweichende Ansicht eines anderen treffe? Ich muss also meinem Auge glauben und dem abweichenden Reden des anderen, nur so kommen wir zur Wirklichkeit und nicht anders. Und deswegen ist keiner von uns ersetzbar, weil jeder, das haben wir gehört heute Nachmittag, dass jeder seine eigene Sicht auf Welt und alles hat und andere diese Sicht auf die Welt nur bekommen können, wenn sie auf diesen Menschen hinhören. Sodass jeder von uns eine Perspektive, eine Stimme, eine Botschaft hat, die nur er hat, und wenn er ausfällt, fällt sie für alle aus. Diese absolute Unersetzlichkeit des Einzelnen, aber nicht einfach bloß für sich, sondern für alle. Deswegen ist da im Himmel ein Jahr Betrieb, dann hinterher auch noch, bis man da wirklich von allen gehört hat, wie das da ist, das dauert dann wirklich eine Ewigkeit. Das kann man dann schon noch unterbringen. Müsste man sehen. Um das so zu sehen, dass ich also auf den Blick des anderen angewiesen bin, um die Begrenztheit meines zu sehen und um meinem flächigen Blick eine Plastizität zu geben, das ist dann ein Gedanke, wird dann die Ähnlichkeit eigentlich prinzipiell abgeschafft, aber der Name Ähnlichkeit lässt an einen weiteren großen Namen denken, den ich nennen möchte, nämlich Erich Pfyvara. Das war der Lehrer von Rahner und Balthasar, gelebt zwischen 1889 und 1972, auch wieder ein Jesuit. Der Pater Rahner hat mal von ihm gesagt, er habe die Analogia entis, also die Analogie, diese Mehrdeutigkeit des Seins, aus einer kleinen scholastischen Spitzfindigkeit zur Grundstruktur des Katholischen gemacht. Ganz wesentlich dort eingeführt. Und auch hier wieder nur ein Stichwort, was für mich besonders wichtig war, war seine große Exerzitienauslegung, Deus Semper Major, Gott der immer Größere, die natürlich auch nicht vorgestellt werden kann. Ich könnte zwei Themen rausgreifen, den Gehorsam, den lasse ich aber jetzt weg, und die Hochzeit. Die Hochzeit, die nach Kana gehört, das ist ja eine merkwürdige Sache mit Jesus. Wir haben gehört von der Wichtigkeit der Wunder und der Erfahrungen Jesu in seinem Leben, die Bedeutung dieser ganzen Lebensgeschichten, statt das alles bloß immer auf die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern zusammenzuziehen, sondern alles, was vorher hingehört. Und dann geht es los mit einem Wunder unbegreiflicher Verschwendung an vielleicht schon Betrunkene. Das ist der Anfang, so fängt er an seine Verkündigung. Hunderte von Litern voll da, diese Waschpötte da voll, gutem Wein. Und wenn man das anguckt, dann geht also der Weg los, dass da erstmal Wasser ist, und zwar Waschwasser, das die Diener in die Krüge schöpfen, Wasser für die Reinigung. Dieses Werktagszeichen, das verwandelt Jesus zum Bild der Freude, des unbeschwerten Überflusses, zum kostbaren Festtrank. Augustinus erinnert daran, dass das in der Natur auch immer geschieht, nur dass es da eben ein Jahr dauert, während hier geht es schneller. Nicht? Das ist dann das Wunderbare dabei. Also das sich hier ereignet und fast ohne menschliches Zutun. Also gut, die müssen das Wasser in die Krüge tun, nicht? Aber alles andere vollzieht sich dann. Und dann geht hinter dieser Hochzeit von Kana die Hochzeit von Golgotha auf. Unblutig vorweggenommen als Mahl im Obergemach. Und da verwandelt jetzt Jesu Wort den Wein zu seinem Blut. Das Bild wird Wirklichkeit. Die Gäste werden, wie schon angeklungen, seine Braut, die Kirche. Der gemeinsame Becher gibt nicht nur an der Vermählungsfreude teil, sondern am Leben des Bräutigams selber. Und zu dieser Unbegreiflichkeit vollenden sich die Hochzeitsgleichnisse, die Jesus oft verwendet hat. Das darf man ja nicht übersehen. Man müsste begreifen, worum die Gäste sich bringen, die da nicht kommen wollen. Und das Hochzeitsgewand, das da fehlte, das war ja schlicht das Brautkleid, nicht irgendwas anderes. Gibt es keine Gäste. Jeder ist Braut. Und, ne, da sieht man also, um was man sich da wirklich gebracht hätte und was über alles begreifen das sein muss, was die erwartet, die kommen. Selig, wer im Reiche Gottes zu Tisch sitzen darf. wenn wir das bewusster hätten in der Kirche, gäbe es ein bisschen weniger Knies. Man kann sich dann immer noch streiten, aber irgendwie anders. Dächtig, wenn man natürlich meint, hier ist alles, dann ist es natürlich wirklich traurig. Aber damit ist der Weg ja noch nicht am Ziel. Das Blut, das den Jüngern gereicht wird und mit dem sie eins werden dürfen, ist Blut des Bundes, vergossen für sie und uns, die vielen, Blut der Entsühnung, der Reinigung. Und dann mündet der Rausch der Liebe in das bittere Werk der Erlösung, und deren hohe Tat verbirgt sich nochmals in gewöhnlicher Waschung, und auch die vollzieht ja Jesus im Abendmahlsaal. Also Wasser, Wein, Blut, Wasser. Die Jüngergemeinschaft des Blutes, besiegelt im Reinigungsdienst des Herrn, geht dann auch in diese Unscheinbarkeit ein. Reingewaschen vom Meister sollen die dann nach seinem Vorbild handeln. Und das kann man da bei Paulus lesen. Der sagt, wir sind das Spülwasser und der Abschaum der Welt geworden. Abschaum heißt also der Dreck, der dann mit dem Spülwasser abfließt. Das ist, worauf es hinausläuft. Und das ist dann die innigste Mitte der Hochzeit. Die Einung und Einheit mit Jesus im ganzen Kreis dieser törichten Liebe, vom Wasser zum Wein, zum Blut, zum Wasser der Reinigung wieder, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist erst der ganze Kreislauf, muss man wirklich im Ganzen sehen, so ähnlich wie die Leute immer diese Rose von der Stein da falsch zitieren, das heißt, eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose, eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose, viermal. Sonst gibt es überhaupt keinen Sinn. Die Leute zitieren immer dreimal, nicht? Weil sie denken, drei ist eine gute Zahl. Also Wasser, heilig nüchtern. Kehren wir zurück zur Philosophie. Svens Philosophen, der nächste Name ist nämlich Pascal, 1623 bis 1662. Den rufe ich an als Begleiter in der Krisensituation von Bildung und Philosophie in einer verwissenschaftlichten Welt. Das einschlägige Stichwort, bei Lewis hieß es Abolition of Man, haben dann 47 für uns Deutsche Horkheimer Adorno benannt, nämlich Dialektik der Aufklärung. Das heißt, dass eben diese Aufklärung selber eigentlich von sich aufgeklärt werden müsste, weil sie auf die Abschaffung des Menschen hinausläuft, wie man bei Ihnen ja dort lesen kann. Wissenschaft beansprucht, die Wahrheit unserer Wirklichkeit aufzuzeigen, aber es lassen sich ihre Aussagen nicht ohne Bruch in die Realität der Lebenswelt rückübersetzen. Auch nicht kann man einfach behaupten, sie seien die präzisere Darstellung unserer Lebenswelt. Das ist auch ein Missverständnis, sondern es gilt schon zu erkennen, dass das was anderes ist. Und das kann man an dem Wissenschaftler Pascal lernen. Er bedenkt das als Dialektik, wie er das nennt, von Dogmatismus und Skeptizismus. Der Dogmatismus erkennt, dass Absolutheitsaussagen, der Skeptizismus erkennt, dass Absolutheitsaussagen nicht bewiesen werden können, nicht ausgewiesen werden können, trotzdem wahr sind. Wir leben alle aus ihnen. Der Dogmatismus wieder, der einzige starke Argument, den der Dogmatismus hat, ist, dass wenn man aufrichtig redet, man nicht an den natürlichen Prinzipien zweifeln kann. Auch der Skeptiker ist nicht immer Skeptiker. Es ist nun mal so. Die moderne Wissenschaft will sich diesem Dilemma entziehen. Da sind die Wissenschaftler skeptisch im Blick auf ihre Basis und dogmatisch in ihrer Forschung. Und das müsste irgendwie eben aufgebrochen werden. Und den Geist solcher Lebenswelt, scientistisch heißt das dann vorwissenschaftlich, das ist bei Pascal der Esprit de Finesse, der Feinsinn, auf den man hier kommen müsste und sagt, das ist ein ursprüngliches Gespür, was man haben müsste. Der Weg zur Wahrheit heißt Natürlichkeit, Menschlichkeit. Das wäre das, was dorthin gehört. Und das ist kein Irrationalismus. Das Herz steht bei Pascal nicht im Gegensatz zur Vernunft, sondern schließt das ein. Er sagt dann, dass eben das Herz seine Gründe hat. Wir erkennen die Wahrheit nicht bloß mit der Vernunft, sondern auch mit dem Herzen und die ersten Prinzipien nur so. Und er nennt das dann Glauben im Herzen. Ich würde sagen Gewissen. Und dann sagt er leider, an der Stelle sage ich dann nicht, ich weiß, sondern ich glaube. Das hängt damit zusammen, dass er Wissenschaftler war und bei Wissen an wissenschaftliches Wissen denkt. Wissenschaftliches Wissen ist ein Wissen aus Gründen und Beweisen. Eine Stufe niederer ist das Beweis des Ingenieurs, gewusst wie, das ist die Kunde, die Kunst, Erfahrung. Medizin ist im großen Teil immer noch, obwohl Descartes eine Menge erreicht hat, dass es jetzt auch eine Wissenschaft ist, es ist eine Kunde, immer noch. Und die unterste Stufe für Wissenschaftler, das bloße Wissen, das ist das Höchste, was es zwischen Personen gibt. Denn ich kann wissen, warum einer verliebt ist, aber ich weiß nicht, warum er liebt. Das, hier kann nur das gewusst werden, und darum steht dann im 2. Timotheusbrief: Ich weiß, wem und weil ich geglaubt habe. So viel zu Pascal, der zweite Name wäre Kierkegaard. Von ihm müsste natürlich Nietzsche und Kierkegaard behandeln, den Nietzsche lasse ich weg. Der arme Kerl, dass der wirklich mit seinem Bemühen um Adel dann diesen Titel kriegt, er sei der Maître du Soupçon, das ist wirklich betrüblich. Denn was ein edler Mensch am wenigsten tut, ist verdächtigen. Und dass ihm Ricoeur den Titel gibt, Maître de Soupçon, ist schon traurig. Aber den müssen wir jetzt lassen. Ich nehme Kierkegaard, von ihm auch eigentlich nur anderthalb Gedanken. Der eine Gedanke ist, dass er sagt, das Selbst verhält sich zu sich selbst. Wir bestehen also aus Freiheit und Leib, aus Leib und Seele oder wie man das formuliert und verhalten uns dazu nochmal, zu diesem merkwürdigen Verhältnis. Wie können diese zwei überhaupt zusammenkommen? Wenn es uns nicht gäbe, würde man beweisen können, dass es uns gar nicht geben kann. Es gibt uns aber. Und in diesem Verhältnis, weil ein solches Verhältnis sich nicht selber begründen kann, wie kann zwei eins werden, nicht durch sich, sondern nur durch anderes? Drum hat unser Selbstverhältnis immer mit unserem Verhältnis zu der Wirklichkeit und Macht zu tun, der wir uns verdanken. Und dieses Verhältnis selber, Leib und Seele, ist überhaupt nichts Schiefes und Krankes. Das ist auch nicht tragisch, wie das so zwischendurch so bei den Griechen klingt oder so. Es ist ganz in Ordnung, nur wir liegen falsch in diesem Verhältnis aus Mangel an Selbstannahme, das dort geschieht. Wir wollen entweder verzweifelt wer anders sein, das bringt er in der Maxime von Cesare Borja auf den Nenner, indem der nämlich sagt, aut Caesar, aut nihil. Wenn ich nicht Caesar werde, will ich gar nicht sein. Mich kann ich nicht ertragen. Aber wenn ich den Nobelpreis kriege, dann habe ich nicht umsonst gelebt. Und wenn nicht, dann bringt man sich am besten gleich um. Und der letzte Schritt ist der, ich will ich selbst sein gegen Gott. Das großartige Beispiel, das er dafür findet, ein Schreibfehler verweigert die Korrektur, damit sein Schreiber ewig blamiert bleibt. Da sehen Sie die eigentliche Selbstlosigkeit des Bösen. Das sollen wir uns mal klar machen, weil immer die Leute erzählen, das Böse besteht einfach in der Selbstsucht. Nicht wahr? Das eigentlich Böse ist genauso selbstvergessen wie die eigentliche Liebe, die auch nicht geschieht, damit wir glücklich sein wollen. Man liebt doch nicht, um glücklich zu sein. Das ist überhaupt nicht wahr. Das behaupten zwar die Griechen und Leute, die denen folgen, aber das stimmt nicht. Es hängt damit zusammen, dass die Griechen von der Schöpfung nichts wussten. Haben wir schon angesprochen gehabt. Nein, man ist am absolut Bösen, jenseits von der Selbstsucht, wie im absolut Guten. Geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere? So hat das geheißen, als ich 2,5 war. Und dann in der zweiten Pubertät auch nochmal, und manche kommen dann nie raus. Also vor diesem Hintergrund, das ist der eine Gedanke. Der zweite ist, jetzt spitzt man die Sache zu. Jetzt kommt Inkarnation, die Befreiung des Menschen aus sich heraus. Und das ist nun die eigentliche Gelegenheit zum Ärgernis. Wieder findet Kierkegaard ein großartiges Bild. Der Kaiser sagt, schreibt dem Tagelöhner einen Brief, seine Tochter will ihn heiraten. Und der Tagelöhner, erstmal hält er das natürlich für Uzerei. Wenn er nicht mehr drumherum kann, das für ernst zu nehmen, dann nimmt er Ärgernis. Und was heißt Ärgernis? Ärgernis heißt, er wird neidisch auf sich selbst. Er gönnt sich das nicht. Das ist das, was Kierkegaard sagt. Weil als Kind haben wir uns erstmal so gemocht, nicht? Und wurden so bestätigt und bejaht, und dann hat uns das Realitätsprinzip zurechtgeklopft und irgendwann hat man sich dann abgefunden mit seinen Grenzen und allem, aber natürlich leidet man unter sich am meisten, obwohl es zwischendurch auch nicht so auffällt in jedem Fall, weil wo soll man sonst also dahin. Dass man dann eben doch und jetzt erfährt, dass dieses Wesen, unter dem man da leidet, nämlich man selbst, nun eine solche Gnade erfährt, das gönnt man sich nicht. Das nennt er Ärgernis. Und vor dieser Einsicht, meine ich, werden ganze Freudsche und Feuerbachsche Illusionstheorien naiv. Es ist nicht so, was uns da erwartet, unsere Sehnsucht ist. Warum betet die Kirche immerfort zu Gott und sagt, lass uns ersehnen, was du verheißest? Weil wir das überhaupt nicht wollen, haben wir was ganz anderes im Kopf. So wie der hier keine Prinzessin will. Was soll er mit der Prinzessin statt der Geräte nebenan und zwei Kühen? Das wär's doch. Nein, und damit bin ich auch schon beim letzten Namen, beim Levinas. Kierkegaard lotet also tief und wahrscheinlich sagen manche Leute, solche Luxusnöte möchte ich gern haben, wo bleibt das gemeine Unglück, um es mit Freud zu sagen, nicht? Trotzdem, meine ich, kann man sich dem aussetzen, aber vor allen Dingen habe ich ja noch eine Frage verschoben, dass nicht alle Schmerzen dienen, auf die muss ich ja spätestens vom Ende zurückkommen. Erst in der Neuzeit haben Menschen begonnen, angesichts von Unglück, Schmerz und Leid an Gottes Existenz zu zweifeln. Früher hat man sich dafür bei ihm beklagt. Und wer sich bei ihm beklagt und beschwert, hat also ihm erstens Macht zugebilligt, statt vom ohnmächtigen Gott zu reden, womit man sich nur geoutet hat als jemand, der nicht betet. Und man hat ihm nicht bloß Macht zugesprochen, sondern hat ihm zugleich anerkannt als gerecht und ansprechbar. Denn bei wem soll ich denn protestieren, wenn ich bei dem, wo ich voraussetzen kann, dass er einigermaßen gerecht ist und sich darum kümmert? Warum denn sonst? Andernfalls wäre es ja sinnlos, sich bei ihm zu beschweren. Und er beklagte sich, wie Hiob, bei ihm mit Berufung auf ihn. Hiob sagt gewissermaßen zu Gott, hör mal, dein Verhalten passt nicht zu deiner Heiligkeit. Und ist das nicht in der Tat so? Wer protestiert, stützt sich doch nicht auf sein privates Unbehagen. Sondern er spricht doch von Recht, Gerechtigkeit, von Ordnung. Woher aber stammen die? Hat er die eingeführt? Wird er der Letzte sein, der behauptet, das habe ich eingeführt? Sondern er sagt, das ist doch so, das soll doch so sein. Das heißt, er beruft sich nicht auf sich und seine Magennerven. Und wo soll denn das Recht des Protestes herkommen? Etwa aus der Evolution, in der die Fittesten überleben? Wenn nicht von jenem Sinn Absoluten, das die Religion Gott nennt. Deswegen ist für mich sein philosophischer Name nicht etwa causa sui, Ursache seiner selbst, was ein Widerspruch in sich selbst ist, obwohl sogar Heidegger das verwendet, sondern eben das Woher unseres Gutseinsollens. Das wäre sein philosophischer Gottesname. Das, von woher unser Gutseinsollen kommt. Betroffenen habe ich deswegen immer geraten, richten Sie Ihre Beschwerde über Gott an ihn selbst. Mancher hat dann empört geantwortet, das dürfe man doch nicht. Verbreitet ist auch die Angst aus vielfacher Lebenserfahrung, wer protestiert, kriegt dann noch eins drauf. Christus selbst indes hat gerufen, warum? Und aus solcher Klage kann dann eine Innigkeit hervorgehen, wie auch in der Bibel sonst selten. Wenn Sie mich mal den Psalm weiterlesen, den 22., der anfängt, warum hast du mich verlassen? Und Sie kommen bis zum Vers 10, 11, dann heißt es dort, vom Leib meiner Mutter an, mein Gott, du. Eli Atta. Mein Gott, du. Solche Texte haben sie wenig in der Schrift. Ausgerechnet in diesem Psalm, den er vielleicht versucht hat zu beten. Wenn so die erste Zeile genannt wird, heißt das immer, das steht eigentlich für das Ganze. Darum, das ist der Punkt, um den es hier geht, meine ich. Das ist keine Antwort auf die Frage, warum es so viel Leid und Bosheit in der Welt gibt. Andererseits finde ich es zu schlimm in der Welt, als dass ich mit weniger zufrieden sein könnte, als mit einer Antwort Gottes, als mit Gott als Antwort selbst. Und ich will Sie erinnern daran oder darauf hinweisen, wenn Sie es nicht wissen, dass jahrhundertelang die Kirche im lateinischen Psalm Miserere 50, nach hebräischer Zählung ist der 51., zu Gott gebetet hat und Luther hat es so übersetzt, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Et vincas cum judicaris. Jetzt steht in der Einheitsübersetzung, du behältst Recht mit deinem Urteil und hier ist es ausnahmsweise richtig. Also auch im Hebräischen bleibt es hier offen. Das heißt nicht so, aber jahrhundertelang hat die Kirche so gebetet. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Man muss also nicht so private Sätze von Guardini sich darauf berufen, dass er gesagt hat, er wird auch Fragen haben. Das ist offiziellste Kirchenlehre, die Sie nehmen können. Et vincas cum judicaris. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Luis hat hier von Kindeshoffnungen gesprochen. Bei Emmanuel Levinas lese ich, ein Gott für Erwachsene manifestiert sich gerade durch die Lehre des kindlichen Himmels. Ihn habe ich erst vor 30 Jahre her kennengelernt, durch einen belgischen Jesuiten, der seine Magisterarbeit über ihn schreiben wollte. Und den stelle ich wirklich an den Schluss, ein Geschenk mutmachender Bestätigung, obwohl sich mir natürlich auch Rückfragen an den Litauer stellen. Sein Ausgangspunkt ist ja, dass mich der Blick eines anderen trifft und dieser Blick sagt zu mir wortlos, töte mich nicht, lass mich nicht sterben. Das ist sein eigentlicher Punkt. Also er macht nicht erst eine Metaphysik und dann hinterher leitet er eine Ethik daraus ab, sondern sagt, der allererste Punkt, da wo man aufwacht ist, so hat er nicht angefangen, ein bisschen anders angefangen, das lasse ich jetzt weg, lass mich nicht sterben. Hier trifft mich ein unabweisbares Gebot und gerade in der Nacktheit, wie er sagt, in dem Entblößtsein des Gesichts, das nichts beansprucht. Deswegen ist er gegen Buber. Der macht so mit ich und du auf gleicher Stufe. Ist überhaupt nichts auf gleicher Stufe. Mich trifft dieser Hilfsblick des anderen. Sein Hungerblick reißt mir das Brot aus den Zähnen, das ich gerade reinbeißen will und wirft mich aus meiner Ruhe heraus. Wie das? Nicht als ob sich, wieso kann ein Gesicht mich so beschlagnahmen? Die Christen sagen dann so, da guckt irgendwie Gott durch, der ist da so dabei und sagt, und da findet er, dass dann der andere zu kurz kommt, wenn in ihm bloß Jesus Christus sieht und er selber geht dabei unter. Deswegen führt er einen Fachausdruck ein, Illeite, von ille jener. Sagt, Gott ist nicht in der Verlängerung des anderen. Sondern in dem Moment, wo ich so von dem anderen getroffen werde, merke ich, dass Gott mich von der Seite ihm zugeschickt hat. Es geht nicht, wie die Christen sagen, Gott ist das höchste Gut. Immer hört man, dass Gott ist das höchste Gut. Und wir wollen natürlich alle Güter haben und am besten das höchste Gut, nicht? Aber Gott ist nicht das höchste Gut, oder vielmehr ist es. Aber was ist denn das höchste Gut? Das höchste Gut ist die Güte. Und die Güte kriegt man nicht, indem man sie in die Tasche steckt. Sondern die Güte kriegt man nur so, dass man zu anderen gütig ist. Also, sagt er, während ich versuche, Gott zu angeln da, biegt er mich ab auf den anderen hin. Und nicht in seiner Fortsetzung. Ich kann da nicht irgendwo zurückgehen. Es ist nicht so, wie wir uns einbilden mit der Freiheit, dass wir irgendwann mal erstmal neutral wären und hinterher trifft uns ein Anspruch. Es gibt Freiheit überhaupt nur unterm Anspruch. Bei Kant heißt das, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Wir denken, ich glaube alle, so, dass wir sagen, wir haben zwischendurch Freiheit, heißt, ich sitze da und wähle zwischen Wurst und Käse, gut und böse und einfach so und bin erstmal so neutral. Wer neutral ist, ist schon böse. Wer angesichts des Bösen neutral ist, ist böse. Es geht gar nicht, sondern ich entdecke mich als frei, weil ich soll. Entweder ich muss, aufgrund eines Bedürfnisses, einer Not, notwendig, oder ich werde gerufen, ich soll. Dann entdecke ich, ich kann anders. Erst hier wird die Freiheit sichtbar. Aber ich darf nicht anders. Denn wenn ich nicht tue, was ich soll, sondern was anderes, dann brauche ich ein anderes Motiv. Und dieses Motiv ist wieder nur ein Bedürfnis von mir, eine Not, ein Trieb, eine Notwendigkeit. Daher so ein Splätschersatz, wer nicht sollen will, muss müssen. Wer nicht sollen will, muss müssen. Irgendein Antrieb brauchen wir, wenn wir handeln. Also bitte, kein Moment vorher irgendwie Luft. Er fragt sich nämlich selber, macht das denn den Menschen nicht zur Sklaven, wenn er sowas sagt? Sagt er, nein, nicht zum Sklaven, denn er war niemals jemand, der erst versklavt werden konnte. Der erste Vergleich sind die Lebensbedingungen. Da hat Kant das schöne Bild von der Taube, die gegen den Wind anfliegt und sagt, es wäre doch schöner, der Wind wehte weniger und dann denkt sie sich am besten gar keinen Wind oder gar keine Luft, dann fliegt sie es am besten, geht natürlich nicht. Das heißt, die Taube ist den Bedingungen der Schwerkraft und dieser Auftrieb und alles, was dazu gehört, da unterworfen, aber nicht als Sklavin, sondern das ist die Weise, wie wir überhaupt nur wirken können. Das ist der erste Punkt. Zweitens, ruft hier und entwirft mich das Gute. Und das Gute ist genau das, was mich zu mir bringt. Er sagt das in der Sprache des jüdischen Rechts. Ich werde zugleich mit der Investitur als Ältester bekleidet. Wenn der Vater stirbt in der jüdischen Familie, muss der Erstgeborene für die Mutter und für die sämtlichen Geschwister sorgen. Er hört dann auf mit seinem Studium, muss einen Betrieb übernehmen oder so. Der ist, hat dann die ganze Last, das ist einfach dran, aber zugleich diese Würde eben auch und diesen Rang der Erstgeburt, die er damit erhält. Also das bringt mich zu mir, dass das geschieht. Also frei. Wie heißt also die gemäße Antwort? Die gemäße Antwort heißt, im Französischen ist das so schön gesagt, da heißt es me voici. Im Hebräischen heißt es hineni. Das sagt Abraham, als er von Gott gerufen wird, das sagt Elias und das sagt der kleine Samuel, hineni. Wenn man das ganz wörtlich übersetzt, heißt das sieh mich, ekze me. Im Deutschen heißt das hier bin ich und da sind zwei Dinge weg. Erstmal ist es ein Nominativ, ich bin, statt der Akkusativ, me, mich, ich, sie, mich. Das Ich fängt nicht als ich an, sondern als du, dass das hier hineingehört. Ich meine also, wenn der Aristoteles sagt, für Lebewesen heißt Leben sein und sein Leben. Das Beispiel habe ich schon öfter hier gebracht. Wenn da eine tote Katze liegt, kann man nicht sagen, da liegt eine Katze und die ist tot. So, und korrekt muss ich sagen, das ist eine Ex-Katze. Das war mal eine Katze, aber es ist jetzt keine Katze mehr. Ich kann nicht korrekterweise sagen, das ist eine Katze und die ist tot. Ich muss sagen, das ist ein Katzenkadaver. Das ist eine gewesene Katze. So gibt es also Lebewesen, entweder leben die und dann sind sie, oder sie leben nicht, dann sind sie auch nicht. Man kann nicht sagen, Lebewesen lebt nicht, aber es ist. Und das, was der Aristoteles jetzt fürs Leben sagt, sage ich für das Freiheitswesen. Es gibt kein Freiheitswesen, das nicht unter dem erweckenden Anruf zur Güte und zum Gutsein steht. Angerufen zur Liebe, die dorthin gehört. Das ist der Punkt, um den es hierbei geht. Also Gebot als Angebot und Angebot als Gebot in einem. Und da gehört dann auch hin, was eigentlich gemeint ist mit dem Paradiesesverbot, das ja kein Gebot war, sondern eine Einladung dazu, sich überraschen zu lassen. Etwas geschenkt zu bekommen. Und wir deuten das um in ein Gebot. Nein, was ansteht ist, deswegen ist, zeigt sich die Demut Gottes darin nochmal, dass er als Hauptgebot verkündet, wir sollen ihn lieben. Als hätte er das nötig. Wir haben es nötig. Denn nur mit den Augen der Liebe kann man sein Verhalten als Liebe erkennen. Und damit stehen wir wieder bei der personalen Erfahrung des Anfangs und ist das Gedenken am Ziel. Bei Gott, dem alles Denken und Gedenken und alles Verdanken seinerseits sich verdankt. Bei Heidegger sagt der Gelehrte dann dort im Feldweggespräch, dass es darauf ankommt, dass das Denken sich nicht für etwas bedankt, sondern nur dankt, dass es danken darf. Und darauf läuft es dann dort hinaus, das wäre es dann. Und jetzt habe ich wirklich zu lange geredet und sage Ihnen vielen Dank für Ihre Geduld und dann machen wir jetzt was anderes. Applaus